Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys. Heute sind wir am Monbijou Park, gleich neben der Märchenhütte. Wir, und das sind Maike. Ich grüße dich, Maike.
Hallo.
Ja, Maike, der Monbijou Park. Hier in der Nähe wohnst du, richtig?
Ja, das stimmt. Aber wenn wir hier so stehen und auf das Gebäude gucken, dann denke ich eher daran, dass hier vor einem Jahr oder so dieser riesengroße goldene Taler von den gemeinen Clans aus Neukölln gestohlen worden ist. Das ist so meine Assoziation hier.
Deine Assoziation mit diesem Park. Bist du hier hin und wieder oder eher selten?
Doch, ich gehe hier öfter spazieren. Ja. Einfach weil dann hier noch die Sonne scheint, relativ lange. Ja, und es ist einfach ganz schön, das am Wasser entlang zu gehen.
Ja. Also hin und wieder bin ich auch in dieser Gegend. Und das ist wirklich toll. Du kannst hier an der Spree ewig weit laufen, oder?
Ja, genau. Bis, weiß nicht, Charlottenburg oder so.
Oh, Wahnsinn.
Du kommst an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Und so.
Ja. Gerade im Sommer, wenn dann die ganzen Gaststätten da offen sind und so und die Leute da fast wie am Strand teilweise rumliegen, das finde ich total irre.
Ja, hier sind echt eigentlich eine ganze Menge Touristen unterwegs. Und hier wird eigentlich immer Tango getanzt.
Ach, hier also ist es ein Tango, ja, stimmt. Da bauen sie doch immer so eine richtige Bühne auf, richtig?
Genau.
Ja, ja, die habe ich auch schon mal beobachtet.
Das ist total nett.
Ja, ja. Machen sie jetzt die mit Kurs und so, oder?
Weiß ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, wie dann da die schöne Tango-Musik spielt.
Von fern habe ich die auch mal gesehen, ja. Mhm.
Das finde ich auch sehr nett.
Ja. Maike, wie bist denn du zur Musik gekommen?
Oh, ich habe, glaube ich, angefangen mit musikalischer Früherziehung und dann Blockflöte und dann Altflöte und dann Klarinette und ja, das waren so. Und dann im Chor lange Jahre.
Ach,
und
vor, als Kind schon?
Als Kind auch, genau, im Kirchenchor und dann im Schlagerchor mit 30, also schon vor einigen Jahren. Mhm. Und ja, vor 4 Jahren habe ich angefangen, Harfe zu spielen.
Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen?
Meine Tante, die hat schon, ja, die spielte schon seit vielen Jahren Harfe und hatte sich selbst eine gebaut. Mhm. Und eigentlich war das immer mein Traum gewesen, als Kind schon Harfe spielen. Und mein Vater fand das aber zu teuer. Früher gab es, glaube ich, auch nur diese großen Konzertharfen, die irgendwie mehrere tausend Euro kosten. Ja, das fand ich immer ein bisschen schade. Und stattdessen habe ich dann Klarinette gelernt. Und das war aber immer so ein bisschen, naja. Ich hatte mal den Eindruck, dass es nicht so gut zu mir passt.
Von vornherein oder ist es beim Spielen dir erst so aufgefallen?
Also als nee, von vornherein. Also mein Erstwunsch wäre wirklich Harfe oder Klavier gewesen und das war meinem Vater alles zu teuer.
Aber ich finde ja von der Harfe zur Klarinette einen merkwürdigen Sprung, da wäre ja sowas wie Gitarre sinnvoller gewesen.
Ja.
Ist doch ähnlicher, oder nicht?
Ja, das stimmt. Aber ja, meine Schwester hat schon Mandoline gespielt und hatte immer keine Lust dazu. Ja. Ich weiß auch nicht, da gab es auch nicht so viele Stücke früher so als Kind, die ich toll fand. Also jetzt finde ich Mandoline toll, ja, aber früher hat mich das auch nicht so gereizt.
Ja, wobei, wenn die Schwester schon Mandoline spielt, ist natürlich ein anderes Saiteninstrument nicht so gut, weil man so schnell sich vergleichen kann, weißt du?
Ja.
Dann ist die große, du hast eine ältere Schwester, ja?
Die ist jünger, anderthalb Jahre.
Aber die hat schon vor dir Mandoline gespielt?
Nee, nach mir hat die Mandoline gespielt, genau. Ja, aber mit dem Harfe spielen, das war dann so, dass wir bei meine Tochter und ich bei Freunden zu Besuch waren, einige Tage, und die hatten eben eine Harfe. Meine Tochter dann gesagt hat, ich möchte Harfe spielen. Nachdem ich sie schon jahrelang mit Blockflöte gequält hatte, habe ich dann gedacht, ja, das hört sich so an, als ob sie das wirklich will. Dann sollten wir das in Angriff nehmen. Und dann habe ich meine Tante gefragt, wo sie ihre Harfe gebaut hat. Und da gibt es eben so eine Klangwerkstatt in Marktwald. Das ist im Allgäu. Und der Harfenbaumeister bietet einmal im Monat Harfenkurse an. Ja, und da hatte ich das Glück, dann auch den Zuschlag zu bekommen. Es war zwar schon einiges vorher vorbereitet, aber in 4 Tagen haben wir dann jeweils jeder die Harfe gebaut. Also das war für mich eine unglaubliche Herausforderung. Ich hatte zuletzt in der Grundschule diese Holzsägearbeiten gemacht und jetzt musste man bohren und weiß ich nicht was und alles eben in dem guten Holz. Und ja, es waren zum Glück auch einige Männer dabei, die mir dann beim Bohren geholfen haben.
Aber das hast du nicht mit deiner Tochter zusammen gemacht?
Nee, das habe ich alleine gemacht, weil sie keine Zeit hatte. Ja, und dann war das eben wirklich, nach 4 Tagen war die Harfe fertig. Ja, und seitdem haben wir Harfenunterricht, haben anfangs, also meine Tochter und ich, uns die Stunde zusammengenommen. Aber dann wurde relativ schnell klar, dass sie schneller Fortschritte macht. Und da haben wir dann den Kurs geteilt sozusagen, sie eine halbe Stunde, ich eine halbe Stunde. Und ja, was ein bisschen gemein ist, dass ich eigentlich viel mehr übe und sie viel mehr Fortschritte macht. Ja.
Ich finde dieses Konzept eigentlich sehr, sehr, sozusagen sehr gut, wenn also Eltern und Kinder gemeinsam ein Instrument lernen, möglichst auch von null anfangen.
Ja.
Weil ich glaube, Eltern, die das nicht mitmachen, die haben erstmal, wissen sie ja nicht, was das Kind macht. Das Kind kann ja sonst,
genau,
was erzählen. Ich muss das so üben.
Ja.
Und dann ist es so, dass ich glaube, dass manche Eltern, gerade ehrgeizige Eltern, denken, ist doch nicht so schwer, nur hab dich nicht so, stell dich doch nicht so an. Und das, wenn man das selber macht, merkt man, dass es eben nicht so ist. Und Kinder, gehen wir hier rüber?
Ja, wir müssen gleich hier so.
Und Kinder sind natürlich viel, viel geschickter, weil sie eben jünger sind. Da ist alles noch viel formbarer. Wir haben den Vorteil, wir alten Knacker, dass wir vielleicht ein bisschen strukturierter üben können durch unsere Erfahrung.
Mhm.
Aber ehe das so in den Kopf reingeht, das ist natürlich bei uns
schwerer. Grad.
Deshalb finde ich dieses Konzept ziemlich gut.
Ja, gerade mit beiden Händen gleichzeitig spielen, das ist für mich eine ziemliche Herausforderung. Auch weil es sich so sehr unterscheidet von der Klarinette. Ja, aber was ich jetzt auch meiner Tochter so feststelle, dass sie so dann in Konkurrenz mit mir geht und Oberwasser hat und das genau weiß. Ne? Und das stachelt sie dann aber auch erst recht an, das finde ich natürlich gerade gut.
Ja.
So, dann sagt sie mal, ja, du übst viel mehr als ich. Also ich will auch mal wieder die Harfe haben. Also wir haben nur eine Harfe bisher. Ja, aber das ist mir dann gerade recht, ne? Weil ich denke, so ist ja auch gut, wenn sie sich so ein bisschen selbst angetrieben fühlt. Ne?
Aber wenn ihr nur eine Harfe habt, dann könnt ihr auch nicht zusammenspielen.
Das stimmt. Ne? Wobei wir jetzt haben wir die Harfe meiner Tante bekommen. Meine Tante ist vor einem Jahr gestorben. Ja, aber jetzt müssen wir die erst wieder so ein bisschen einspielen. Die ist praktisch ein Jahr nicht gespielt worden und da sind so mehrere Saiten, es klirrt ein bisschen. Ne? Müssen wir nochmal gucken, ob wir dann da einige Saiten austauschen müssen.
Mhm. Geht ihr dazu einem Fachmann oder macht ihr das selber?
Also das Seitenaustauschen, das haben wir gelernt, das habe ich gelernt in diesem Kurs.
Das
finde ich zwar wahnsinnig kompliziert, aber zu zweit haben wir es dann hingekriegt. Aber jetzt würden wir nochmal unsere Harfenlehrerin dann doch nochmal fragen, ob sie sich das mal angucken kann.
Ja.
Ob wir das, also was wir jetzt haben, ist eine böhmische Hakenharfe.
Böhmische Hakenharfe.
Hakenharfe, genau.
Und das ist die von deiner Tante?
Von meiner Tante, die dieser Hafenbaumeister auch anbietet. Also das ist eine Harfe, die nur 1,20 Meter groß ist, 6 Kilo wiegt. Ja, die hat sich verbreitet in Böhmen, war das also ein oft gespieltes Musikinstrument von Kindern und Jugendlichen. In Böhmen, damals waren die Familien sehr arm und die Kinder und Jugendlichen sind dann mit den Harfen losgezogen und haben in Deutschland und in Österreich dann auf Tanzveranstaltungen mit den Harfen gespielt und damit ihr Geld verdient.
Ja.
Ja, das waren so ganz einfache, also die Saiten waren eben an so Haken befestigt und deswegen, daher kommt der Name.
Lässt sie sich die halbtonmäßig verändern, die Halbtöne, das geht ja, mit
genau,
so, mit so, hatte, auch mit so einem Haken.
Die, heißt das so? Nee, die hat so lauter Klappen.
Ach so, mit Klappen.
Also die Saiten sind an den Haken befestigt, aber die hat irgendwie auch noch so Klappen, die man dann immer hoch und runter klappen kann.
Also kannst du aus dem D und Dis machen und sowas.
Genau, ja.
Und bei deiner auch? Kannst du die auch?
Ja, ja, klar.
Also und deine ist aber keine böhmische Hakenharfe.
Doch, ich habe auch. Genau.
So.
Also wir haben jetzt im Prinzip dann doch, also jetzt mit der Harfe meiner Tante, 2 Harfen. Ne?
Mhm.
Ich vermute aber, dass ich so, was mir eben wirklich schwerfällt, ist so zum Beispiel so ganz regelmäßig zu spielen. Ich habe immer wieder so Gedankenaussetzer. Weißt du, denke ich mal so, was kommt denn jetzt? Also das Problem ist ja bei der Harfe, dass man am besten alles auswendig lernt. Man möchte ja am liebsten auf die Noten gucken, auf die linke Hand und auf die rechte Hand.
Und das geht nicht.
Genau,
das geht nicht.
Gut, dann ist eine Möglichkeit, dass man das Stück auswendig lernt, was natürlich bei mir auch dann noch ein bisschen länger dauert. Und dann hat man aber immer noch das Dilemma, linke Hand oder rechte Hand. Und da muss man dann auch gucken, also wo dann jetzt Sprünge sind und wo man jetzt wirklich hingucken muss. Und man muss dann auch lernen oder sollte dann versuchen, auch mal blind zu spielen sozusagen, dass man gar nicht mehr so oft die Hände guckt.
Und das geht, ja?
Das geht, also mehr oder ja. Weniger, ne?
Deine Tochter, schafft die das auch blind oder eher nach Noten? Wie macht die das?
Die lernt die Stücke auch auswendig und guckt dann auch abwechselnd auf ihre Hände. Ne? Mhm. Also ganz blind, das schafft die auch nicht.
Ja, stimmt. Das ist natürlich, wie ist es eigentlich mit dem Stimmen? Das ist doch ganz schön ausfindig, auch wenn hinter zig Seiten jemand die durchgestimmt hat.
Ja, aber ich weiß nicht, jetzt 32 Seiten, also es ist nicht so aufwendig. Ja? Okay. Wenn die einmal gestimmt ist, die Harfe, also wenn du jetzt die Harfe ganz neu baust, dann musst du sie praktisch jeden Tag stimmen. Aber wenn die Saiten dann erstmal ein paar Wochen sozusagen so da drin sind, musst du sie danach nicht mehr groß stimmen. Dann sind die irgendwie
ziemlich stabil, ja.
Ja, stabil von der Tonqualität her.
Ja. Macht ihr dann hin und wieder auch Konzerte oder kleines Konzertchen?
Gar nicht. Also wir haben uns bisher immer gedrückt.
Noch nie?
Es gab schon mal ein Konzert, so mit lauter Sechsjährigen. Oh, da war ich so aufgeregt und die anderen waren halt, also es waren im Prinzip nur die Musikschüler, die alle Harfe gespielt haben und die Fine und ich. Ne? Und vorne saßen die beiden Harfenlehrerinnen. Das war vom Prinzip das Konzept der Veranstaltung.
Also ein Klassenvorspiel.
Ja, genau, so ohne die Eltern zum Glück. Ja. Ne? Das war noch vor Corona. So, und dann kamen wir dahin, ich natürlich die Allerälteste, ne? Auch die Harfenlehrerin, Anfang 30. So, und dann haben die Harfenlehrerin gefragt, na, wer fängt denn an? Und alle Sechsjährige, nee, nein und so, ich will nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wollte eigentlich gar nicht vorspielen. Aber ich dachte, aber jetzt müssen wir da mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann hat eben erst meine Tochter gespielt und dann habe ich gespielt. Und was so lustig war, also ich habe mich ein paar Mal verspielt, das war wirklich also mehr schlecht als recht, aber die Kinder waren total beeindruckt. Die dachten nur allein, weil ich schon so viel älter bin, dass es automatisch gut sein muss. Also das war ganz lustig und eigentlich dann im Endeffekt dann doch ganz nett. Ja,
naja, meistens sind ja diese Verspieler, je nachdem natürlich wie stark die sind, eher für einen selbst wahrzunehmen, aber nicht für die anderen.
Ja,
es sei denn, die kennen die Stücke, dann ist es vielleicht noch was anderes.
Ja, wobei ich glaube, dass die wirklich wesentlich unkritischer waren, weil ich so viel älter war als sie. Ja, ne? Die können sich gar nicht vorstellen, dass man in so einem fortgeschrittenen Alter noch ein Instrument anfängt. Ja. Ich glaube, die sind automatisch davon ausgegangen, wenn jemand schon dieses Alter hat, dann kann er gut spielen. Das war also für mich dann ganz nett so.
Also das reizt euch auch nicht unbedingt, damit das vorzuspielen. Es geht wirklich nur darum, dass ihr gerne Harfe spielen wollt.
Ich habe immer so Versagensängste. Also werde dann so unglaublich aufgeregt, dass ich jetzt beschlossen habe, also ich muss jetzt nicht auftreten. Ne? Aber für meine Tochter ist es, glaube ich, ganz gut. Und
die würde auch gerne?
Ja, die ist dann jetzt schon, also jetzt während der Corona-Zeit, hat dann die Musikschule angeboten, dass die Aufnahme zu filmen und hat dann das alles so zusammengeschnitten und auf YouTube bereitgestellt. Ja, das hat hier, glaube ich, ganz gut gefallen. Ja. Ist auch ganz gut geworden. Aber genau, ich habe jetzt ein Stück für praktisch zum Todestag meiner Tante aufgenommen, weil mich mein Onkel gebeten hatte dazu. Mhm. Da habe ich, glaube ich, weiß nicht, wie oft ich das probiert habe, bis es einigermaßen gepasst hat. Also 40 Mal oder so.
Mit dem Handy aufgenommen, ja? Oder?
Mit dem Handy aufgenommen und ich konnte ja dann auch nicht, also bin dann nicht so geschickt, dass ich das dann alles so gut dann hätte schneiden können. Ne?
Wie oft übt ihr denn? Also weiß ich, einmal die Woche, zweimal die Woche, jeden Tag? Oder was hat man da für einen Modus?
Ich versuche jeden Tag zu üben, aber dann nicht unbedingt so lange. Ne? Manchmal sind es nur 10 Minuten oder 5 Stunden, aber wenn ich mir Zeit nehme, dann ja mindestens eine halbe Stunde. Also für mich ist das auch wichtig, damit ich mein Repertoire nicht verliere. Ich weiß nicht, immer wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den Ferien waren und da hatten wir dann die Harfe nicht dabei, nach 3 Wochen hatte ich so gut wie alles vergessen. Und meine Tochter hat dann auch gesagt, ja, ich habe auch alles vergessen. Und dann fängt sie einfach an zu spielen, so als wäre nichts gewesen. Und ich kann mich eigentlich dann an gar nichts erinnern. Ne? Welche Töne, wie fange ich nochmal an?
Aber das kommt doch schnell wieder, oder?
Es kommt dann schon wieder. Aber ich merke, dass ich dranbleiben muss. Das ist wirklich, glaube ich, ein großer Unterschied jetzt zu 17-Jährigen.
Das glaube ich auch. Das stimmt schon. Trotzdem ist das, glaube ich.
Hast du denn später Klavier gelernt? Oder? Weil du hast auch mal erzählt, dass du so aufgeregt warst immer beim Klavierspielen.
Klavier ist meine Hassliebe. Also ich habe eben viel zu spät angefangen, mit 20 oder so.
Ist auch nicht so spät.
Das ist viel zu spät. Für Klavier ist es viel zu spät. Musst du mit 5 anfangen normalerweise. Okay. Jedenfalls, wenn du ein bisschen was vorhast.
Ja.
Also für leichte Sachen mag es gehen, aber... Ja. Und ich hatte da eben, also bei allen anderen Instrumenten überhaupt kein Problem. Gitarre, Mandoline, irgendwelche Flöten, Singen und so.
Das hast du auch erst später angefangen?
Nee, das habe ich eben früh angefangen.
Ach so.
Und damit bin ich eben auch verwurzelt.
Ja.
Auch damals verwurzelt gewesen und auch heute noch. Aber bei Klavier... Ich habe es geliebt, weil ich liebe es eigentlich heute noch. Aber sobald es darum geht, also von Bühne ganz zu schweigen, schon allein irgendjemand was vorspielen, habe ich so eine Panik vor Verspielen. Das ist eben, das war eben das sogenannte negative Lampenfieber, was die Sache schlechter macht. Also Lampenfieber gehört ja für mich dazu, wenn man auf die Bühne geht.
Ja.
Aber eben positives Lampenfieber, eins, was die Leistung noch steigert. So etwas gibt es ja. Also im Schlagerchor. Wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich immer Lampenfieber. Ohne den war ich noch nie. Aber eben ein Lampenfieber, was die Sache irgendwie noch vorwärts treibt. Und beim Klavier war es immer umgekehrt. Das hat mich praktisch gehemmt mit Lampenfieber. Also das ist schlimm, das ist bis heute.
Wobei ich kann gar nicht sagen, dass es, also ich kenne gar nicht so richtig positives Lampenfieber.
Beim Schlagerchor, wenn wir da auftreten?
Ja, also vielleicht jetzt bei einigen Liedern, wo ich dann denke, okay. Also da bin ich aber dann auch nicht mehr so aufgeregt. Also bei mir ist eigentlich, wenn ich aufgeregt bin, dann hat das bei mir eine extreme Leistungsminderung zur Folge. Oder dann kann ich mich plötzlich an nichts mehr erinnern. Ich habe dann so Blackouts und so weiter. Und das ist richtig blöd. Also jetzt beim Harfenunterricht, dann sagt die Lehrerin dann auch schon immer, spiel doch erstmal langsamer. Und die denkt dann wirklich, ich habe das bisher noch kaum geübt. Und das macht mich regelmäßig. Ich denke immer so, einen Scheiß. Ja, eigentlich kann ich das doch. Also natürlich nicht so gut, aber...
Und beim Chor, also bist du denn, aber du bist doch nicht total gleichgültig, wenn wir ein Konzert
machen? Nein, gleichgültig nicht. Aber ich bin, zumindest wenn wir dann als Chor singen, also sei denn, wenn wir singen jetzt in einer ganz kleinen Gruppe, bin ich oft dann doch nicht mehr so aufgeregt. Und vielleicht ist es dann dann so, ja, das ist vielleicht dann das, was du als positives Lampenfieber...
Ich glaube schon. Nimmst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, ich nehme mal ein extremes Beispiel, so ein Chorabend, also jetzt nicht irgendwo oder hier singen, sondern wirklich unser Abend.
Ja.
Da ist man ja nicht gleichgültig, oder?
Nein, gleichgültig bin ich auch nicht. Aber nicht mehr, also ich setze immer so Lampenfieber wahrscheinlich gleich mit negativen Lampenfieber.
Ach so, Lampenfieber. Na gut, vielleicht ist das eine Frage der Definition des Begriffs. Ja. Also ich bin der Meinung, so bezeichne ich das, dass Lampenfieber also gut ist. Also sagen wir mal, aufgeregt sein. Gewisse Aufgeregtheit gehört einfach dazu, für mich jedenfalls. Wenn ich nicht mehr aufgeregt bin auf der Bühne, dann kann ich damit auch aufhören, finde ich.
Ja.
Wenn mir das egal ist, so sage ich es mal extrem.
Also
aber wenn das Lampenfieber so ist, so extrem, dass es einen, wie gesagt, hemmt, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man also schlechter wird, als man normalerweise sein könnte.
Also ich würde eher sagen, das ist so, oder was wahrscheinlich du als positives Lampenfieber bezeichnest, das würde ich eher so bezeichnen als erhöhte Aufmerksamkeit oder
gut,
so. Also dann auch ganz bewusst und konzentriert und präsent sein.
Ja, gut. Das meine ich damit, genau.
Ja. Und gleichgültig ist es mir natürlich nie.
Eben, weiß ich auch. Deshalb wundert mich das. Also dann ist es eine Frage der Definition des Begriffs.
Also Lampenfieber ist für mich eigentlich immer ganz negativ.
Das für dich von vornherein negativ
besetzt?
Ja, für mich
vornherein, weil ich dann genau weiß, dann kommen auch die Blackouts dazu und das macht mich regelmäßig fertig.
Ja, das hatte ich, wie gesagt, beim Klavier. Jetzt mache ich es ja auch nicht mehr.
Echt? Du hast aufgehört?
Ja, schon lange.
Och, Eddie, aber du konntest doch ganz gut spielen.
Ja, das ist ja das Verrückte.
Hä?
Also ich war ja im Gospelchor, hab da Klavier gespielt und weil es also nicht aufhörte mit diesem extremen Lampenfieber, was wirklich schon körperlichen richtigen Stress verursacht hat, bis hinter, dass mir schwarz vor Augen geworden ist. Ich meine, da hat mir irgendwann gesagt, das kann es nicht sein. Wenn
doch, ey, also, und da, aber da, also ich bin genau anders. Ne? Also ich denke so, ich will das dann auf jeden Fall schaffen. Weil, also ich finde immer, dieses Lampenfieber heißt eben auch nicht so präsent zu sein.
Ja, genau, so war das.
Also Konzentrationsstörungen zu haben und so weiter. Und ich habe an mich den Anspruch, das zu überwinden.
Naja, also ich meine, ich habe das schon, ich weiß nicht, wie lange, 10 Jahre gemacht. Irgendwann muss man dann auch überlegen.
Ja, aber trotzdem, dann muss man doch, aber dann, ach, ich finde das schade, das würde ich nicht.
Das ist total schade.
Ja, also jetzt mit dem Harfe spielen weiß ich auch, ich werde da jetzt keine großen Konzerte mehr schmeißen. Und jetzt hat er auch mein Onkel uns gebeten, dass wir ihm auf Skype dann auch mal wieder was vorspielen. Und da weiß ich auch, da werde ich dann auch ganz gnadenlos aufgeregt sein. Und er wird ja dann wahrscheinlich auch denken, er ist ja über 80, ne? Aber er hört noch ganz gut, ne? Er wird dann wahrscheinlich die ganze Zeit denken, Mensch, meine Frau konnte besser spielen als die beiden. Oder? Dann denke ich so, ja gut, das, also entweder will er jetzt uns hören oder nicht. Und
Wo gehen wir jetzt lang?
Wir gehen jetzt einfach hier weiter, hier so schräg rüber.
Also ich glaube, dass bei dem Klavier ein entscheidendes Problem war, also ich habe im Gospelchor Klavier gespielt und habe also alleine, jedenfalls am Anfang alleine, den ganzen Chor begleitet.
Wir können darüber gehen, Eddie. Hier, da auf der Seite entlang gehen. Ja, aber was?
Und das heißt, ich war nicht sozusagen, sagen wir mal, sowas wie eine Band oder sowas, sondern nur ich. Mhm. Und wenn ich die Sache vergeige, heißt es, der Chor bricht an der Stelle zusammen. Und dieser Druck, der hat mich fertig gemacht. Also wenn da eine Gruppe ist, von da ist vielleicht noch eine Gitarre dabei und noch ein Schlagzeug oder so, dann ist es alles schon nicht mehr so schlimm, weißt du? Aber das war eben nicht. Ich war eben wirklich da Einzelkämpfer.
Ach so, du warst also bei den Auftritten warst du sozusagen die...
Das war ein Chor, der am Anfang jeweils nur von Klavier begleitet wurde, nichts weiter. Später haben wir ein Schlagzeug dazu bekommen. Allein das hat schon sehr, sehr viel geholfen, weil eben... Ich habe es noch erlebt, bin irgendwie rausgeflogen, aber er trommelt halt weiter und den Chor hat mich gestört. Da konnte ich so weiter singen. Ja. Das hat dann diese Angst schon sehr, sehr stark minimiert.
Aber du hättest doch auch für dich alleine weiterspielen können.
Genau, das habe ich mir auch vorgenommen.
Ja, aber?
Wie das so ist. 14 Tage habe ich das alles durchgehalten, da habe ich aufgehört. Also wenn ich keinen Grund habe, jetzt irgendwas zu machen, dann mache ich das auch nicht. Also so einfach nur so für mich mache ich das nicht.
Doch, also ich mache das für mich, weil ich den Klang gerne mag. Und dann verliebe ich mich in die einzelnen Stücke. Ja, also ich habe den Anspruch an mich, dass ich das auch irgendwie schaffe. Also diesen Blackout auch dann immer wieder zu überwinden.
Nein, den hast du ja nicht, wenn du für dich spielst. Oder hast du da auch einen Blackout?
Doch, habe ich auch. Ich muss ja nur daran denken, ich spiele jetzt jemanden vor, zack, habe ich einen Blackout.
Ach, das reicht schon. Ja. Na, oder ein Mikrofon anschalten. Das würde auch reichen, oder? Ist man auch sofort aufgeregt dann.
Ja, schon alleine oder auch mit dem Metronom spielen zum Beispiel. Ne? Das hat jetzt die Harfenlehrerin mir empfohlen. Da merke ich aber auch, das setzt mich dann ganz schnell so unter Druck. Sobald ich mal ein bisschen länger brauche, mir zu überlegen, wie war denn jetzt hier die Griffe und so weiter, dann tritt das auch wieder auf. Das
Metronom bleibt nicht stehen.
Ja, aber ich merke diesen Blackout, den ich dann oft habe, der zieht sich ja, der ist in ganz vielen Bereichen meines Lebens. Also der ist ja nicht nur beim Harfespielen. Deswegen würde es jetzt auch nichts nützen, das Harfespielen aufzugeben. Ich weiß nicht, wie das dir geht, Eddie.
Eigentlich sonst habe ich das nicht so.
Gar
das
nicht?
Das ist wirklich ein Klavier. Also fällt mir jetzt nicht gerade ein. Ne? Natürlich hat man irgendwann mal, ein Blackout oder so. Das hat ja jeder. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, dass mich das belastet oder so.
Doch, also immer bei mir ist das immer, wenn ich in so Prüfungssituationen bin, dann tritt das auf.
Aber wie oft ist man denn in einer Prüfungssituation?
Ja, das reicht ja schon aus, wenn ich plötzlich irgendeinen kleinen Vortrag halten muss.
Ich glaube, das ist bei mir nicht so schlimm, weil ich als Chorleiter so regelmäßig vor vielen Leuten stehe und denen was beibringe, dass da genug Routine drin ist. Weißt du? Also die Angst vor irgendwie vor Leuten, was zu präsentieren, habe ich nicht, abgesehen vom Klavier. Also bei der Gitarre ist zum Beispiel auch so, oder wie erzähle ich nicht mehr wie ein Klavier, ich denke immer, da sitzt bestimmt einer drin, der das viel besser kann. Und vor dem blamiere ich mich jetzt. Und bei der Gitarre stört mich das überhaupt nicht.
Echt?
Ich habe ja nie Gitarre gelernt. Ich spiele das mit meiner Technik völlig, also überhaupt nicht irgendwie, einfach so, wie ich das für richtig halte. Ja. Und da kann von mir auch ein Konzertgitarre drin sein. Da sage ich, na und? Ich mache das so.
Ach echt?
Du kannst machen, wie du das willst. Ich mache das, wie ich das will. Und diese Coolness habe ich beim Klavier nicht. Überhaupt nicht. Ja. Obwohl ich Klavier technisch natürlich viel, viel fundierter spiele, weil ich jetzt als erwachsener Mensch gelernt habe und genau weiß, warum was wie gemacht werden muss. Ja. Und bei der Gitarre ist es halt so, wie ich es halt gelernt habe, alleine. Wir haben vom Fernseher abgeguckt, so nach dem Motto, mehr ist es ja nicht.
Oh mein Ey, und wann hast du aufgehört mit Klavierspielen?
Naja, richtig aufgehört kann man ja auch nicht sagen.
Wieso?
Ich nutze es ja regelmäßig zum Arbeiten.
Ach so.
Also wenn ich Sachen arrangiere, mache ich es am Klavier. Oder wenn sich mal was ergibt, meinetwegen im Chor hatten wir doch auch mal, da machen wir doch manchmal so Solo-Nummern da.
Stimmt, da hast du begleitet.
Und da begleite ich auch mal was. Ja. Also das mache ich nicht so sehr gerne, aber das mache ich schon. Das macht mir auch Spaß. Ja. Aber, und sicherlich, das wäre, ich frage ja immer am Schluss, auch dich nachher, nach deinem Wunsch musikalisch. Ich hätte ja als Wunsch, wirklich nochmal in einer Gruppe zu spielen, aber eben nicht alleine, so wie beim Gospelchor. Ja. Eben Klavier, aber eben dann noch meinetwegen eine Gitarre dabei und ein Schlagzeug und meinetwegen Saxophon oder keine Ahnung.
Also du würdest gerne in einem Orchester spielen quasi? Nein,
nicht Orchester, also ist ja kein Orchester, eine Band. Nennen wir mal eine Band.
Okay.
Aber Band ist vielleicht falsch, weil ich so nicht unbedingt in die Rock- und Popmusik will, sondern eben wirklich eher in die, weiß ich wie das heißt, Weltmusik oder so.
Ja. Ach so.
Na genau.
Naja, vielleicht ergibt sich vielleicht das noch mal. Aber du bist jetzt nicht auf der Suche.
Nein, nein. Also ich habe auch mehr als genug zu tun. Deshalb will ich jetzt auch nicht.
Aber übst du jetzt zum Beispiel noch Gitarre und
deine anderen Instrumente jeden Tag? Ich spiele Gitarre dadurch, dass ich an den Gruppen jetzt wieder spiele. Also bei Morgenstern und Klangbande und bei Zimt spiele ich ja Gitarre, Akkordeon, Mandoline, Bass und sowas.
Ja.
Und dadurch übe ich das natürlich einfach an den Stücken.
Ja.
Aber ich muss jetzt nicht irgendwie, oder ich mache es nicht, irgendwie Technikübung oder sowas.
Ja.
Sowas mache ich nicht. Aber guck mal, da drüben gibt es einen Kindergarten.
Ich weiß, von den Bundestagsabgeordnetenkindern.
Und ist das ein Zufall? Architektonisch, was meinst du?
Was heißt Zufall? Meinst du jetzt, weil das so hellblau ist?
Nee. Oder? Die beiden Kuppeln.
Ach so, wie Busen, oder?
Ja, das ist doch toll, oder? Wir hatten mal so eine Führung, die sind irgendwie lang gegangen und da meinte diejenige, das sei wohl gewollt.
Ach so.
Das sei wirklich die...
Oh Mann, ey,
finde ich irgendwie toll, oder?
Ja, das ist toll. Ich habe da bisher noch gar nicht hingeguckt.
Naja, also jedenfalls so, also Technik, machst du eigentlich Technikübungen?
Ja, für die Harfe schon.
Machst du schon? Ja, was musst du da machen? Tonleitern, ja?
Oder? Ja, dann spiele ich manchmal so Tonleitern oder so bestimmte Grifftechniken, ne, übe ich dann. Mhm. Ja, aber je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich dann sowieso nicht so viel Zeit habe, dann verzichte ich auf die Technikübungen. Aber das rächt sich natürlich irgendwann. Ja, ja, ich meine, gut, ich habe jetzt... Hauptsache, ich kann so ein paar Stücke spielen. Mhm. Also ich werde nicht mehr die super schnelle, tolle Harfenistin werden, das ist klar. Ne?
Na ja, aber darum geht es doch auch überhaupt nicht.
Nee, darum geht es nicht. Aber deswegen kann ich mir auch dann diese Etüden, also deswegen muss ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Etüden spielen. Ne?
Also ich bin ja bei Etüden, wie soll ich sagen, ich meine, klar, wenn jemand, ich vergleiche es mal im Sport, jemand, der Weltmeister werden will, der muss halt seinen Körper Schindler betreiben und da wirklich ackern wie ein Idiot. Aber wenn jemand in der Freizeit ein bisschen Fußball spielen will, muss er das nicht. Und wir sind eben eher in der Freizeit damit unterwegs. Und da finde ich so eine Etüde, also zumindest bei uns sollte auch eine Etüde Spaß machen, auch Musik sein, finde ich. Selbst eine Tonleiter sollte Spaß machen zu spielen. Meinetwegen bei irgendjemand, der wirklich aus irgendwelchen Gründen, weil er eben in einer bestimmten Gruppe spielen will, wo bestimmte Anforderungen verlangt werden und da muss er eben bestimmte Läufe drauf haben, ja, da muss er die knüppeln. Ist zwar nicht schön, das ist eben reine Technikklopperei, aber da muss er das machen. Aber ich finde, in unseren Regionen, wo wir uns bewegen, sollte jede Übung auch irgendwie Spaß machen. Und es gibt auch sehr schöne Etüden. Ja. Etüde heißt nicht automatisch nur stumpfsinnig irgendwas vor sich hinspielen, nur um die Technik raufzukriegen.
Das stimmt. Ne? Unsere Harfenlehrerin, die wir zuerst hatten, die hat immer gesagt, also sie musste als Jugendliche so viele Etüden spielen, dass sie bei, also jetzt bei meiner Tochter und mir, die Devise vertreten hat, ihr müsst gar keine Etüden spielen und wir fangen gleich an mit Stücken. Mhm. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht so gut. Also ich denke mal, so ein paar Etüden, also das macht schon Sinn.
Ja, ich finde, Etüden haben den Nachteil, dass die zu pauschal sind. Das ist dann, wie soll ich sagen? Also nehmen wir mal an, du lernst ein neues Stück und da gibt es eine Stelle, die dir schwerfällt, irgendwas, irgendein Griffwechsel.
Ja.
Dann wäre es sinnvoller, für diese Stelle sich eine Übung einfallen zu lassen, die man macht. Und zwar nur konkret dafür. Erstens hast du genau ein Motiv, du weißt, du willst das Stück machen, also machst du diese Übung, diese technische Übung.
Ja.
Und ja, also das finde ich viel, viel zielgerichteter und sinnvoller, als da irgendwelche Etüden durchzuhämmern. Meinetwegen so nach dem Motto, hier ist jetzt ein Etüdenbuch. Das musst du durchspielen, von vorne bis hinten oder sowas.
Ja gut, aber man könnte auch jeden Tag so eine kurze Etüde spielen. Also immer oder pro Woche eine so eine kurze. Und die sollte dann nicht so viel Zeit einnehmen, einfach um so bestimmte Fertigkeiten so zu lernen. Könnte man auch machen, man muss es ja nicht dann gleich so übertreiben.
Und du hast Etüden, ja? Nicht hassen, sondern du spielst Etüden, oder?
Ja, jetzt, also im Moment gerade nicht, ne? Aber
und die du mal gespielt hast, fandst du denn auch irgendwie schön oder eher nicht so?
Ja, geht so. Also ich hatte solche und solche, aber jetzt die letzte Etüde, die war jetzt für mich so schwer, dass ich dann praktisch die gesamte Zeit, die ich so zur Verfügung hatte zum Lernen, zum Üben, dass ich die ganze Zeit mit der Etüde verbracht habe. Und das war dann auch schade, da habe ich gar keine Stücke mehr gespielt.
Ja, das kommt eben auch dazu, dass es schwer ist, Etüden zu finden, die auch genau dem Schwierigkeitsgrad entsprechen, nicht zu leicht, nicht zu schwer.
Ja, oder auch nicht so lang sind. Ne?
Ja.
Also ich würde dann
deshalb finde ich so eine Übung besser. Die kann man sich so stricken, dass die für dich genau passt.
Ja.
Sowohl von der Länge her, vom Schwierigkeitsgrad her und auch noch fürs Stück.
Ja.
Aber warum nicht Etüden? Ich denke eben nur, Hauptsache, die machen Spaß, finde ich. Also irgendwie sollte es immer noch Musik sein.
Sag mal, als deine Kinder klein waren, musstest du die dann auch zwingen zum regelmäßigen Üben oder war das so ein Selbstläufer?
Also ich glaube ja, dass kleine Kinder erstmal nur ganz selten tatsächlich von selber üben würden. Weil ich finde, das ist sowas von überhaupt nicht kindesgemäß, sich irgendein Instrument zu nehmen und da irgendwelche Tasten zu drücken. Das hat nichts mit Kind zu tun, finde ich.
Aber es gibt diese total hochbegabten Kinder.
Ja gut, das sind die ganz großen Ausnahmen vielleicht. Aber ein normales Kind, ich sage jetzt mal so ein durchschnittliches Kind, würde nie auf die Idee kommen, sich eine Geige zu nehmen, seine Hand zu verbiegen und damit darüber zu streichen. Die würde eher die Geige nehmen und drauf rumklopfen oder so, finde ich. Also sowas wie früh musikalische Erziehung, was du gemacht hast, das finde ich passend für Kinder.
Ja.
Jedenfalls heißt es, dass meine Kinder natürlich nicht von selber auf die Idee gekommen sind. Der einzige Unterschied ist vielleicht zu anderen, dass sie an mir gesehen haben. Also ich habe einfach jeden Tag geübt, nämlich Klavier.
Ja.
Und dadurch wussten sie, das gehört einfach dazu, jedenfalls bei mir.
Ja.
Also wussten sie, Instrument lernen heißt üben.
Aha.
Jemand, der mit Eltern groß aufwächst, die sowas nicht machen, woher sollst du das wissen, was es bedeutet? Da denkt man, na gut, da gehe ich vielleicht einmal die Woche hin und spiele und das reicht, was eben nicht stimmt. Also das war vielleicht der Vorteil bei meinen Kindern.
Also ich hatte so auch den Eindruck, das hat viel so mit Frustrationstoleranz zu tun. Also, dass die Kinder ja sowieso auch erstmal lernen müssen, dass nicht alles sofort klappt und dass man sich bestimmte Dinge neu erarbeiten muss. Also bei meiner Tochter war das dann so, sobald sie dann ein Stück konnte, war sozusagen alles gut. Aber sobald sie dann wieder ein neues Stück aufbekam und das nicht sofort spielen konnte, war sie immer so frustriert. Und sie dann bei der Stange zu halten, ich fand das gar nicht so einfach. Ja, wann sollte ich sie jetzt so ein bisschen sozusagen auch, ja, nicht direkt unter Druck setzen, aber so schon anhalten, dass sie dabei bleibt. Und wann sollte ich dem nachgeben, dass sie keine Lust hat? Das war für mich nicht einfach, da die Grenze zu ziehen. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Kinder letztendlich dann doch das meiste für die Eltern machen. Die machen das nicht aus eigenem Antrieb. Ja. Ne?
Na, oder für den Lehrer, je nachdem.
Ja, für den Lehrer, genau. Aber also ich habe so den Eindruck, das hat doch viel. Die Kinder machen einfach unheimlich viel, was die Eltern gerne möchten, um so zu gefallen. Ne?
Ja, zumindest am Anfang. Also irgendwann bei deiner Tochter wird es ja nicht mehr so sein.
Nee.
Also in einem gewissen Alter ist es so wirklich so.
Ja.
Ich bin wahrscheinlich mit ganz großen Ausnahmen, also ich kenne keine so eine Ausnahme, macht das ein Kind vielleicht wirklich freiwillig und mit Spaß von vornherein. Und das Gemeine ist, wenn du zu sehr triebst, werden sie aufhören.
Genau.
Wenn du sie zu wenig triebst, machen sie es auch nicht.
Hören sie auch auf. Genau, und da immer so das richtige Maß zu finden, das fand ich sehr schwer.
Ja, ist auch total schwer, finde ich auch total schwer.
Also ich freue mich jetzt immer, wenn die Temperaturen wieder wärmer werden und ich sitze bei mir zu Hause auf dem Balkon und da spielt da hinten jemand, übt jemand Trompete. Das hört sich gar nicht so super an, aber ich freue mich da immer. Ja. Das ist für mich total entspannend. Und dann auch hat noch jetzt jemand angefangen mit Geige zu üben. Finde ich auch toll. Also wenn das so aus der Ferne kommt, das hat was dann unheimlich schöne Atmosphäre, verbinde ich damit.
Ja.
Ja, Eddie, übst du denn überhaupt noch jeden Tag irgendwas oder gar nicht mehr?
Na, ich muss nicht so konkret. Na, ich übe am Ende schon, weil ich ja die Stücke mir draufdrücken muss für die Gruppen.
Aha, okay.
Aber keine Technik in dem Sinne, sondern wenn man mal ein Stück ist, zum Beispiel, ich arrangiere die ja alle selber. Natürlich arrangiere ich mir die so, dass es mir natürlich nicht langweilig ist, aber auch mich nicht überfordert.
Ja.
Natürlich neige ich auch bei mir dazu, die Stimmen manchmal zu schwer zu schreiben.
Ja.
Und wenn ich das merke, dann verändere ich die halt wieder.
Ach so. Und übst du denn auch die einzelnen Stimmen? Die übst du vorher? Also
was
du singst jeden Tag jetzt, also für den Chor zum Beispiel. Ja, für die Gruppen.
Ja, spätestens dann, wenn ich die einsinge. Also ich mache ja immer so eine Aufnahme für die einzelnen Stimmen.
Ach ja.
Und die muss ich ja dann einsingen und dann singe ich die. Sonst eigentlich nicht, das mache ich im Kopf, also gedanklich.
Ja.
Da weiß ich schon, wie das sein muss, dafür habe ich genug Erfahrung. Also muss ich sie nicht direkt selber mir vorsingen. Und zumal der Computer mir die auch ganz gut vorspielen kann, da geht es. Aber irgendwann singe ich sie halt richtig ein, das stimmt.
Mhm. Ach so.
Also ich habe jetzt durch diese schreckliche Corona wirklich Blut geleckt, mit dem so eine Aufnahme zu machen.
Ja.
Also dass die einzelnen Leute die Stimmen, die ich ihnen schreibe, ja, einsingen und das wird dann zusammengeschnitten zu einem YouTube-Video. Mhm. Also eigentlich würde ich sowas ganz gerne auch weitermachen, auch nach Corona. Aha. Dem einzigen Unterschied, dass ich dann gerne, also nicht mehr, jetzt ist es ja so wegen dieser strengen Begrenzung, dass es jeder mit seinem Handy aufnimmt, was natürlich klanglich problematisch ist, logischerweise. Mhm. Und ich bin nicht dabei und kann auch nicht Hinweise geben. Naja, jedenfalls würde ich dann nach Corona doch ganz gerne das so machen, wie wir es ja auch vorher gemacht haben, dass ich dann zu den Leuten gehe oder wir uns irgendwie treffen und ich das aufnehme.
Ja.
Und dieses, du bist die Erste, die jetzt davon hört übrigens, habe ich mir überlegt, diese ganzen Videogeschichten, die wir jetzt ja so machen, dass sich jeder selber aufnimmt, wäre natürlich viel schöner, wenn in der Besetzung, in der so ein Stück aufgenommen wird, gemeinsam so ein Videodreh macht.
Also so ein Gruppenvideo sozusagen. Genau,
Irgendwelchen Quatsch, irgendwelchen Spaß. Ja. Weil das also sowas, das wäre jetzt so, ist das mein neuer, mein neuer Spleen, den ich habe.
Genau. Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann so eine ganze Gruppe, einen Film dreht mit einer ganzen Gruppe, das ist dann doch aufwendiger. Muss man sich doch dann einiges vorher überlegen, damit das originell
da
hast du
recht.
Wird.
Da habe ich auch schon ein paar Ideen, wobei ich aber auch nicht davon ausgehe, dass es jetzt ein professionelles Musikvideo wird. Natürlich wird es das nicht. Weder bin ich ein Tonmeister, ein Tontechniker, um das alles so zu machen. Und schon gar nicht bin ich ein Kameramann oder irgendwie sowas.
Ja,
Das ist einfach, ist halt ein Hobby für die Leute und an der Stelle ist es auch für mich ein Hobby.
Ja.
Sowohl was die Tontechnik betrifft und erst recht was das Video, den Videodreh betrifft.
Ja.
Ich finde die Sachen, die wir gemacht haben, für mich sind die so okay.
Ja.
Und ich glaube auch für die meisten, die da mitmachen, ist es okay.
Klar,
und so ähnlich kriegen wir es dann auch hin. Sogar besser, glaube ich, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Mhm. Wenn wir das zusammen machen.
Ja.
Ja, Mägel, jetzt haben wir ja über meine Wünsche gesprochen. Jetzt möchte ich aber auch gerne wissen, was du für einen musikalischen Wunsch noch hast oder Wünsche.
Ja, weiter mit dem Chor auf jeden Fall singen. Und was mir immer wichtig ist, wirklich so ein paar Stücke, die auch wirklich den parodistischen Anteil auf jeden Fall dabei haben. Also so Schlager singen ohne Parodie, das finde ich persönlich schwierig.
Ja. Findest du denn, dass da nicht genug Parodie drin ist?
Ja, ich würde mir manchmal noch mehr Parodie wünschen.
Wobei ich finde ja beim Schlagerchor das am reizvollsten. Wie soll ich sagen? Also ich weiß nicht, ob alle, aber viele aus dem Schlagerchor, die lieben ja auch den Schlager.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass es die blanke Verballhornung des Schlagers ist.
Genau.
Also auf der einen Seite lieben sie es, aber auf der anderen Seite wissen sie, dass es schon ganz über Kitsch ist. Und ich finde die Konzerte am besten, wo das Publikum sich fragt, meinen die das ernst oder meinen die das nicht ernst?
Genau, ne, und sonst musikalisch würde ich noch gerne besser Harfe spielen natürlich. Irgendwie habe ich schon mal, also ich habe schon so das Ziel, dass ich vielleicht irgendwann mal doch was vorspielen kann. Aber was ich mir dann vorstelle, was ich irgendwo im Altenheim oder im Hospiz oder so, das könnte ich mir vorstellen.
Ja, und dann wirklich Harfe allein?
Genau, Harfe alleine.
Aber es würde bestimmt sehr helfen, wenn du was mit jemandem zusammenspielst. Dadurch wird doch auch die Aufregung total geringer, meinst du nicht?
Ja, wahrscheinlich, Eddie,
du hast
recht. Ne?
Und jetzt, wo ihr zwei Harfen habt, könntet ihr auch zu zweit Stücke spielen für zwei Harfen. Und wo du ja auch noch durchaus ein Betätigungsfeld hättest, wären ja die Solonummern im Schlagerchor.
Genau.
Warum nicht mal ein Lied mit Harfen begleiten?
Ja.
Also Gesang, Gitarre, Harfe oder so.
Genau, könnte man auch mal machen. Ich denke,
oder Akkordeon.
Ja, darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Ne? Mit der Harfe, da kann man ja dann auch relativ frei spielen und... Ja. Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, Eddie.
Naja, das sind doch schöne Ziele.
Ja, habe schon mal.
Tja, Maike, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ich hoffe, es war nicht zu laut mit den Autos.
Ja, okay, Eddie.
Ich lasse alles laufen.
Ja.
Und wir quatschen einfach weiter.
Ja.
Und wenn uns noch was Schickes einfällt, kann ich das auch noch wieder rein.
Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.